Ja, das Erste, was mir einfällt, mit Verallgemeinerungen sollte man im Allgemeinen sparsam bis kritisch sein, oder? Immer schön vorsichtig, vor allen Dingen, wenn man anfängt, über Menschen zu sprechen. Aber ganz ohne Verallgemeinerung kommen wir nicht aus. Irgendwie ist für alles etwas typisch und auch für Menschen. Nehmen wir das alte Israel. Also, das war keine berühmte Seefahrer- und Handelsnation wie etwa die Phönizier. Sie waren nicht bekannt für große Städte und fantastische Bauwerke. Und sie hatten auch keinen beeindruckenden Militär- und Verwaltungsapparat. Was ist das typische Merkmal für das alte Israel? Zum Glück bin ich da nicht selber drauf gekommen. Ich habe mal irgendwo gelesen, sie waren ein Hirtenvolk. Naja, wenn man mal so nachdenkt, Abraham, Isaak und Jakob, sie waren Hirten. Die 12 Stammväter, sie waren Hirten. Mose ist ja nun wirklich die herausragende Gestalt in der Geschichte dieses Volkes, oder? Er war ein Mann von hoher Bildung und voll auf der Höhe seiner Zeit. Und trotzdem, bevor er seine Lebensaufgabe angehen konnte, war er erstmal 40 Jahre Hirte. Oder nehmen wir gleich den nächsten, David, das Urbild eines Königs und eines gläubigen Menschen. Der war prägend, der hat Glauben geformt über Generationen hinweg. Streng genommen tut er das bis heute. Na, und was war er als allererstes zunächst einmal? Hirte. Kein Wunder, dass also auch die Bibel von vorne bis hinten voll davon ist. Immer geht's um die Schafe und ihren Hirten und es wird vielfach übertragen auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Oder man muss ja eigentlich andersrum sagen, Gott zu seinen Menschen. Vorhin haben wir es gesungen, das ist natürlich die Spitze des Ganzen irgendwie. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Mancher mag sagen, ja, schön für dich, lieber David, dass du so beten kannst. Cool, dass du das so für dich sagst, aber ist das am Ende nicht einfach nur ein Wunsch? Nun, jetzt kommt Jesus, der gute Hirte. Ich habe hier keinen Strom, aber ihr seht's. Dann ist es gut. Und ja, er hat eine längere Rede gehalten zu dem Thema. Wir steigen da mal mittendrin ein in Johannes Kapitel 10 ab Vers 11. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt, und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater bekommen. Jesus, der gute Hirte. David hatte Riesenvertrauen zu Gott, aber er war damit ja nicht allein. Die Propheten haben es gesagt, immer und immer wieder. Am Ende kommt Gott. Und wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wird er sich um seine Menschen kümmern. Schön zu wissen. Aber wann wird das sein? Wie soll das gehen? Was habe ich davon? Die Frage bleibt so lange offen, bis Jesus wirklich kommt. Und er stellt sich dahin. Ich bin's, sagt er. Und nur er kann das sagen. Ich bin der gute Hirte. Und kaum hat er das ausgesprochen, sagt er auch, was vorrangig dazu gehört. Er lässt sein Leben für die Schafe. Er sagt das vorher auch, ich bin gekommen, damit sie die Fülle haben, Leben im Überfluss. Es gibt nichts, was euch fehlen könnte, außer dem, was ich euch gebe. Aber dann sagt er, ich gebe mein Leben. Wir beten Jesus an, immer und immer wieder. Als den Herrn, als den König, als den Sohn Gottes. Aber was ist sein typisches Merkmal? Es ist nicht die Krone. Es ist nicht der Thron. Es ist nicht die leuchtende Herrlichkeit, die wir uns auch nur im Traum ein bisschen vorstellen können. Sein Symbol ist auch nicht so ein Füllhorn, wo alles rausgesprudelt kommt, was wir uns so wünschen. Sein Markenzeichen ist und bleibt das Kreuz. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es gibt eine schöne Sitte unter gläubigen Menschen. Wir gratulieren anderen zum Geburtstag. Das ist ja überhaupt ganz allgemein eine schicke Einrichtung. Einmal im Jahr kriegt man von lauter Leuten was Nettes gesagt. Auch die, die sonst das ganze Jahr über eher sparsam sind mit allzu freundlichen Worten, die sagen dann irgendwie herzlichen Glückwunsch, ne? Kennt jeder. Da gibt es dann auch vielleicht irgendwen, der ja, das zufällig mitkriegt, ach, du hast heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Und das tut uns irgendwie gut, ist ja schön. Wenigstens einmal im Jahr kriegt man ein bisschen mehr Nettes zu hören. Aber wir verbinden das häufig mit einem Bibelvers. Warum machen wir das? Naja, wir wünschen dem anderen nicht nur aus dem hohlen Bauch alles Gute, sondern wir wissen, alles Gute kommt von ihm. Ob Menschen das jetzt wahrnehmen, ob wir gerade dran denken oder nicht, es kommt alles Gute von ihm. Und alles Nette, was wir sagen können, bleibt auch nur nett, wenn er sich nicht dahinter stellt. hinter all die guten Wünsche. Wir sprechen anderen Gottes Segen zu. Ist eine schöne Übung, wer es noch nie gemacht oder erlebt hat, sollte das mal ausprobieren. Ja, ich war ja dienstverpflichtet von Anfang an für sowas, gell? Bei älteren Leuten kommt man dann zum Geburtstag, da muss der Pastor, egal wie jung er ist, irgendwas Weises von sich geben. Und da denke ich an so eine ältere Dame und ich hatte mir natürlich einen Spruch aus Psalm 23 ausgesucht. Wie heißt es da so gegen Ende? Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Toll, oder? Wenn man es wörtlich übersetzt, alle Tage meines Lebens. Wow. Wer hätte das nicht gern, oder? Diese alte Dame, ihres Zeichens eine Russlanddeutsche, hat von Kindheit an so viel Schreckliches erlebt, es geht auf keine Kuhhaut. So furchtbare Erfahrungen. Und sie war trotzdem zutiefst gläubig. Aber wie kann ich jetzt kommen und ihr so einen Vers sagen? Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Und dann kommt all das zur Sprache. Jetzt war sie ja hier im reichen Deutschland, aber die lebte in ganz schlichten, sehr einfachen Verhältnissen. Die Frau war fast taub. Die hat sich immer irgendwie zusammengereimt, was die Leute sagen. Kein Wunder. Ich meine, es ist ein Wunder, dass sie trotzdem versucht hat, Leuten zuzuhören. Und manchmal hat man sie sogar verstanden, wenn sie Russisch sprach. Was hatte die für eine Bedrängnis, oft auch wohl für eine Einsamkeit und trotzdem so eine innige Beziehung zu diesem Jesus, einen unerschütterlichen Glauben, eine Dankbarkeit und ein Lob auf den Lippen. Ja, für sie stand das im Vordergrund. Er ist wirklich für mich gekommen, er hat sein Leben gegeben für die Schafe. Warum macht er das denn? Jesus versucht das zu erklären. Es ist wie beim Hirten, dem die Schafe selber gehören, der eine persönliche Beziehung zu hat. Der Vergleich ist so ein Miethirte, der wird dafür bezahlt, schlecht genug, der macht trotzdem irgendwie seinen Job, aber wenn es hart auf hart kommt, dann läuft er lieber weg, bevor es für ihn selber brenzlig und gefährlich wird. Und da kann ihm keiner einen Vorwurf machen, das ist so ganz natürlich. Lieber sich selber in Sicherheit bringen. Schafe gibt's genug, oder? Aber der Hirte, dem sie selber gehören, der kann gar nicht anders, der muss sich für die einsetzen. Der wird das einfach aus einer ganz inneren Motivation tun. Es tut gut, immer wieder daran zu denken. Er lässt sein Leben für die Schafe. Er hat es ein für alle Mal getan. Und das ist seine Haltung, die er zu seinen Leuten hat bis heute. Er würde es immer wieder tun. Er würde nie sagen, hat sich nicht gelohnt oder so. Und er begleitet dich, weil es sich für ihn lohnt, weil du ihm wichtig bist. Es gibt auch viele ältere Lieder, die das in verschiedenen Ausdrucksweisen immer wiederholen. Stark ist meines Jesu Hand und sie wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Er hat für dich am Kreuz gehangen, darum wird er dich niemals hängen lassen. Auf gar keinen Fall. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Für dies Versprechen hast du dich nicht verschont. Wie oft habe ich mich daran festgehalten? Es gibt ja so Momente, wo du denkst, Gott ist ganz weit weg. Warum soll er sich mit mir befassen? Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe doch schon so oft es anders machen wollen. Und ich lande wieder beim selben. Mit mir hat es doch gar keinen Zweck. Was soll das bringen? Was soll er davon haben? Er sagt, du bist mein. Ich bin für dich aufgekommen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und die Liebe, die ihn dazu antreibt, die nutzt sich niemals ab. Die wird nie weniger oder kleiner oder irgendwie anders. Sie ist ewig. Völlig unabhängig davon, wie du dich gerade siehst, wie du dich fühlst, was du über dich denkst. Dem Moment, wo du das realisierst und dich daran wieder festhältst, wo du darauf zurückkommst, stellt sich auch wieder alles anders dar. Auch wie du die anderen, den anderen siehst. Jesus ist der gute Hirte. Er lässt sein Leben für die Schafe, er kennt seine Schafe und sie kennen ihn. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wenn irgendwo Christen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen, dann kannst du die Gemeinschaft ganz leicht testen. Du brauchst nur eine Frage stellen: Was ist denn eigentlich ein Christ? Und dann geht's los. Ja, was ist denn einer? Einer, der die richtige Lehre hat, den richtigen Glauben, also orthodox ist. Einer, der zur richtigen, allein selig machenden Kirche gehört. Einer, der den richtigen Ritus hat. So läuft's, das gilt. Oder ist er ein Christ, der einen eigenen, eigenständigen Glauben hat? Einen ständigen Glauben, einen intensiven Glauben? Ist das jemand, von dem wir sagen, die hat aber Feuer? Ist das ein Christ? Jemand, der sich gut in der Bibel auskennt, der sich zu so und so viel Prozent seiner Zeit für die Gemeinde einsetzt? Oh, was gibt es da für Möglichkeiten? Wer ist ein Christ? Jemand, der eine bestimmte geistliche Erfahrung vorweisen kann? Und wie genau sieht die denn aus? Eine Glaubenspraxis, ein richtiger Christ, der lebt auch ordentlich wie ein Christ und da wird das deutlich erkennbar. Da kann man sich ganz schnell in die Haare kriegen. Und da gibt es Überzeugungen, die haben wir alle irgendwie im Gepäck. Irgendwo haben wir die mal aufgenommen. Und ja, vielleicht denken wir auch nicht allzu oft drüber nach. Nur im Notfall, wenn es sein muss, oder? Er weiß, wer seine Leute sind. Er kennt jeden Einzelnen. Nicht nur in der Persönlichkeit und in der Geschichte und Entwicklung und was mal draus wird, er weiß alles. Er weiß vor allen Dingen, wer mit ihm verbunden ist, wer zu ihm gehört, wer seine Schafe sind. Und dazu gehört das andere, du kannst es auch wissen, ob du zu seinen Schafen gehörst. Es ist nicht die Frage, was andere von dir halten. Es ist nicht die Frage von einer riesigen Latte von Ansprüchen und Eigenschaften und was ist davon wichtiger und ganz wichtig. Und die Frage ist, gehörst du zu ihm? Hörst du seine Stimme? Weißt du das? Kannst du sagen, ich kenne ihn? Nicht, ich kenne 3/4 der Bibel auswendig, sondern ich kenne ihn. Nicht, ich weiß Bescheid in der christlichen Tradition, in der Theologie oder sonst was. Ich kenne ihn. Jesus verspricht das hier. Du kannst, du darfst ihn kennen. Und das Wichtigste ist, dass du wirklich ihn kennst, mit ihm in Beziehung stehst. Das ist noch was anderes, als nur irgendwas über ihn oder von ihm zu wissen. Er sagt, du kannst mit mir so vertraut sein, wie ich mit dem Vater vertraut bin. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dass er so ganz in Übereinstimmung mit seinem Vater ist, dass da nichts dazwischen kommt, dann ist das ein sehr intensives Kennen. Habe ich das? Kann ein Mensch das haben? Kann man das fühlen? Wir können es uns von ihm sagen lassen. Hey du, ich kenne dich. Und wenn du merkst, du kennst mich auch, dann kannst du dich auch darauf verlassen. Das wünsche ich mir auch. Und dann musst du gar nicht mit anderen darüber diskutieren und ob das denn so stimmt, sondern darfst du das glaubend annehmen. Ja, ich finde es auch gut, eine Menge zu wissen. Darum erzähle ich auch immer so viel, damit ich mehr weiß. Aber wichtig, entscheidend ist nur, ihn zu kennen. Das ist ein wesentliches Merkmal, was er hier aufzählt. Und er wird sich auch bei anderer Gelegenheit in der Hinsicht wiederholen. Und schließlich ist er der eine für alle. Manchmal mag uns das selbstverständlich vorkommen. Ist doch banal. Natürlich, den Sohn Gottes gibt's nur einmal, den Erlöser gibt's nur einmal. Natürlich ist er der Hirte für alle. Und wenn er jetzt hier den Juden sagt, ich habe noch eine Menge anderer Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, dann sind die schon mal informiert. Selbstverständlich. Für andere ist das total anmaßend. Wie kann er denn sowas behaupten? Und das ist auch so etwas, das Echo da drauf. Leute haben gesagt, warum hört ihr ihm überhaupt noch zu? Der ist doch verrückt. Der ist doch dämonisch besessen. Der ist doch durch und durch verkehrt. Menschen haben dagegen rebelliert. Und das ist ein bisschen realistisch. Das ist näher dran an der Realität. Da kommt ein normaler Mensch, der nicht anders aussieht als andere Menschen auch. Und er sagt, ich bin's. Ich bin der gute Hirte. Und ich bin es für alle. Die ersten Glaubenden, das waren allesamt Juden. Und die haben schwer gebraucht, um zu begreifen, dass er der Retter für alle ist, auch für die sämtliche Nichtjuden in der Welt. Und später haben es die Leute schwer gehabt, inzwischen tut sich die Kirche mega schwer zu begreifen, dass er natürlich auch der gute Hirte für die Juden ist, er und keiner sonst. Dass es für jeden Menschen darauf ankommt, seine Stimme zu hören und ihm zu folgen. Es ist alles andere als selbstverständlich. Und wenn du irgendwie so einen Widerstand dagegen merkst, am liebsten rebellieren möchtest, das ist etwas ganz Natürliches und Normales. Und das brauchst du auch, um dahin zu kommen, dass du ihn anerkennen kannst als den einen für alle. Jesus war nie der nette Typ von nebenan. Nicht mit so einem Anspruch, hallo, ich bin's. Er war nicht nur ein bisschen übertrieben gläubig oder sehr religiös oder sowas. Er kam und sagte, ich bin's. Und entweder ist er es wirklich, ja oder vergiss ihn. Ein bisschen Vorbild, ein bisschen nett, ein bisschen gläubig geht nicht. Entweder er ist wirklich verrückt oder er ist das, was er sagt. Er ist der eine für alle. Jesus ist der gute Hirte. Nach wie vor ruft er sich seine Schafe zusammen und es gibt kein größeres Glück, als zu ihm zu gehören. Mit ihm haben wir wirklich die Fülle, das ewige Leben. Einen, der mitgeht durch alle Situationen, die schon hinter dir liegen, da war er die ganze Zeit dabei. Durch alles, was noch kommt, wird er dabei sein. Seine Liebe ist mit nichts zu vergleichen. Und das Beste, was uns passieren kann, ist sie einfach nur aufnehmen, annehmen und gelten lassen. Sie annehmen und erwidern. Und das möchte ich gerne jetzt mit euch erbitten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gekommen bist, dass du dich so gezeigt hast als der gute Hirte. Wir danken dir, dass du dein Leben gelassen hast, weil du das schon immer wolltest, weil du gar nicht anders konntest, weil du die Liebe selber bist und uns damit meinst. Und du kennst alle Zweifel, mit denen wir zu kämpfen haben, unseren Alltag, unsere Sorgen. Du bist größer als alles und wir wollen uns bei dir festmachen. Danke, dass du dich zu erkennen gegeben hast und dass wir dich kennen können, kennen dürfen. Und wir wollen das einfach glaubend annehmen und dich besser kennenlernen. Hilf uns doch, dass wir dabei bleiben, dass wir darin wachsen und ja, deinen Weg mitgehen bis zum Ziel. Hilf uns doch, lieber Herr Jesus, dass wir dich auch bekennen als der eine, der für alle da ist. Du siehst die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die vielleicht rebellieren oder gleichgültig den Kopf schütteln, sich einfach wegdrehen. Herr, wir bitten dich für sie, dass sie dich finden möchten und dass wir deine Zeugen sind. Bitte, lieber Herr, lass uns auch als Gemeinde wie eine Herde dir folgen und dass andere aufmerksam werden, dass andere auch deine Stimme hören können und sich anschließen. Danke, dass du wunderbar handelst an uns allen, dass du es tust bis heute und in aller Welt. Und wir bitten dich, dass wir einfach mehr davon verstehen und dass wir von ganzem Herzen dabei sind. Wir preisen dich dafür, dass du das bewirken kannst und dass du es auch wahrhaftig tust. Amen.